Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Damit Familien mit kleinem Portemonnaie sich ein eigenes Haus leisten können, fördert die Regierung sie jetzt mit besonders günstigen Baudarlehen. Die Preise, die steigen in Deutschland weiter, aber weniger stark als erwartet. Das Bundesarbeitsgericht hat zur Leiharbeit geurteilt und gesagt, die schlechtere Bezahlung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern darf bleiben. Und wir hören nach, wieso auch Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln, auf einmal so laut vor ihr warnen. Nämlich auch, damit sie unbehelligt weitermachen können. Ja, Bauen ist teuer geworden. Nicht nur die Grundstücke und das Baumaterial, auch die Kredite dafür. Auf das Geld, was man sich für eine Immobilie leiht, muss man derzeit im Schnitt 3,5% Zinsen bezahlen für 10 Jahre. Zu viel für viele Familien. Deshalb bietet Ihnen die Bundesbauministerin Clara Geiwitz jetzt ein viel günstigeres Baudarlehen an, beziehungsweise sie lässt es anbieten über die KfW, und zwar schon ab morgen. Volker Findhammer.
Bereits ab morgen sollen Familien mit Kindern Anträge für zinsgünstige Baukredite stellen können, mit denen die Bundesregierung das Wohneigentum für Familien mit insgesamt bis zu 350 Millionen Euro fördern will. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau können Kredite zwischen 140.000 und 240.000 Euro zu einem Zinssatz von 1,25% und 10-jähriger Bindung beantragt werden, sofern das Familieneinkommen die Grenze von 60.000 Euro nicht überschreitet. Die Regelung ersetzt das Baukindergeld, mit dem Familien bis zum Jahr 2021 unterstützt wurden.
Ein ganz entscheidender Vorteil ist, man kriegt es am Anfang, wenn man sein Haus baut, nämlich wenn man die Finanzierung zusammenbringen muss. Und das wird natürlich heutzutage erschwert durch die gestiegenen Zinsen. Und da setzt unser Programm an. Das Baukindergeld gab es ja erst, wenn man eingezogen ist. Das ist auch nicht schlecht, aber die meisten Familien haben jetzt natürlich Kummer mit der Baufinanzierung, vor allen Dingen natürlich aufgrund der hohen Zinsen.
Betont Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Sender NTV. Gefördert wird jedoch nur der Neubau oder der Ersterwerb neuer, klimafreundlicher und energieeffizienter Wohngebäude, die den energetischen Standard eines Effizienzhauses 40 für Neubauten erfüllen und für die nach dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz nur niedrige Betriebskosten anfallen werden. Gefördert wird auch maximal nur eine Wohnung, wobei ausschließlich Privatpersonen Anträge für das selbstgenutzte Wohneigentum stellen dürfen, zu deren Haushalt mindestens ein leibliches oder angenommenes Kind unter 18 Jahren gehören muss. Das Familienbruttoeinkommen darf zudem die Grenze von maximal 60.000 Euro bei einem Kind nicht überschreiten. Für jedes weitere Kind werden weitere 10.000 Euro angerechnet. Damit könnten bis zu 75% der Familien erreicht werden, erklärt Bauministerin Clara Geiwitz.
Wir wollen natürlich auch da ansetzen, wo die Menschen den meisten Kummer haben. Und das ist in der Tat jetzt der Zinssprung. Und da setzen wir an mit einem Kredit mit 1,25% Zinsen. Das ist sehr attraktiv.
Marktübliche Verträge mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegen derzeit bei einem Zinssatz von knapp unter 3,8%. Ob mit diesem Programm der Bautätigkeit in Deutschland ein neuer Schub verpasst werden kann, ist eine noch offene Frage.
Ja, und jetzt zu den Preisen. In den USA steigen sie nicht mehr so rasant wie bislang. Es steht da schon eine 4 vor dem Komma. Auch in Frankreich und Spanien schwächt sich die Inflation ab auf sogar rund 3% nur noch. In Spanien zum Beispiel. Findet die rasante Teuerung jetzt langsam ein Ende bei uns? In Deutschland nimmt der Preisdruck auch etwas ab, aber die Inflation bleibt mit 6,1% immer noch recht hoch. Micha Erhardt berichtet.
6,1% Inflation im Mai, das ist eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Da ist quasi für jeden etwas drin.
Sicherlich eine positive Überraschung, weil es ein deutlicher Rückgang ist gegenüber dem Vormonat.
So der Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Metzler, Edgar Walk.
Aber wenn man in die Details schaut, ist es nicht ganz so positiv, weil wir halt sehen, dass vor allem die Energiepreise gefallen sind und die Lebensmittelpreise in der Kernrate, also die Inflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise, sieht man gar nicht so viel Bewegung, die könnte nur marginal gefallen sein und nach wie vor deutlich über 5% notieren.
So ist in der Tat der Rückgang der Teuerung bei der Energie besonders stark. Von fast 7% im April sind die Energiepreise auf 2,6% im Mai gefallen. Die Inflation bei Nahrungsmitteln verzeichnet einen leichten Rückgang, liegt aber mit rund 15% immer noch extrem hoch. Die Statistiker in Wiesbaden führen den Rückgang der Gesamtinflation auch auf die Einführung des Deutschland-Tickets ab Mai zurück. Das hat beispielsweise in Nordrhein-Westfalen zu einem Rückgang der Preise für die kombinierte Personenbeförderung um über 28% geführt.
Das hat in etwa so 0,3% von der Inflationsrate weggehobelt. Man kann jetzt noch nicht davon sprechen, dass wir jetzt die Inflation besiegt haben. Die Notenbanken, die haben da noch einiges zu tun. Also da ist es noch zu früh, Entwarnung zu geben.
Sagt Volkswirt Sebastian Becker von Deutsche Bank Research. Solche Sondermaßnahmen verzerren natürlich das Bild und überdecken, dass beispielsweise die Teuerung bei Dienstleistungen mit 4,5% in etwa auf dem Niveau des Vormonats stehen geblieben ist. Verbraucherinnen und Verbraucher merken das spürbar, wenn sie etwa ihre Pauschalreise für den Sommer buchen. Da haben die Preise stark angezogen, weil nach der Corona-Pandemie eine rege Nachfrage in der Branche herrscht.
Die Dienstleistungspreise ohne Mieten, also Tourismus, Gaststätten, Dienstleistungen etc., also da ist der Preisdruck sehr, sehr hoch und der könnte natürlich auch in den kommenden Monaten noch an Fahrt gewinnen und dann auch die Kernrate hochhalten, denn es stehen ja jetzt auch einige Lohnverhandlungen an und da ist natürlich auch der Druck auf die Löhne sehr, sehr hoch im Moment.
Mit Blick auf die Gesamtinflation fällt vor allem der Vergleich mit Spanien auf. Da liegt die Inflation mit rund 3% nur halb so hoch wie hierzulande. Erklären lässt sich der deutliche Unterschied wiederum mit den stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, die bei der Kerninflation herausgerechnet sind. Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk.
Die Kerninflation in Spanien ist auf etwa gleichem Niveau in Deutschland, so Mitte 5,5% etwa. Was in Spanien anders ist als in Deutschland, ist, dass die Energie- und Lebensmittelpreise in Spanien deutlich gefallen sind. Im Vergleich zum Mai vor einem Jahr, während sie in Deutschland noch leicht gestiegen sind. Also unterschiedliche Entwicklungen bei den Energie- und Lebensmittelpreisen hängt auch mit der Politik zusammen.
Deswegen gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die Europäische Zentralbank weiter gegen die Inflation ankämpfen wird, mit mindestens einer weiteren Zinsanhebung, vielleicht auch zweien in diesem Sommer.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So soll es eigentlich sein in Europa. So ist es aber nicht. Etwa 800.000 Deutsche sind als Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigt. Das heißt, sie bekommen mit Brief und Siegel, also mit Tarifvertrag, einen schlechteren Lohn. Das ist rechtens, hat heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt bestätigt. Und die Arbeitgeber müssen es auch nicht mit mehr Urlaub ausgleichen. Ann-Kathrin Jeske ordnet das ein.
Es ist eine Niederlage für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Deutschland. Vor dem Bundesarbeitsgericht scheiterte eine Leiharbeiterin aus Bayern heute mit einer Klage auf mehr Lohn. Sie hatte angeprangert, als Leiharbeiterin deutlich weniger Geld bekommen zu haben als die Stammbeschäftigten des Modeunternehmens H&M, bei dem sie mehrere Monate eingesetzt war. Rudolf Buschmann, Anwalt vom DGB Rechtsschutz.
Das ist ein ganz klassischer Fall in der Leiharbeit. Die Klägerin wurde vergütet nach dem Tarifvertrag der Leiharbeit. Der war auf sehr, sehr niedrigem Niveau, zuerst 9 Euro, während in dem Einsatzbetrieb, in dem sie arbeitete, über 13 Euro verdient worden wäre. Diese Differenz ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deswegen haben wir das geltend gemacht, aber wir hatten heute leider keinen Erfolg.
Aus Sicht des DGB Rechtsschutz verstieß die geringere Bezahlung gegen den sogenannten Equal Pay Grundsatz, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Diese Regel gilt nach Europarecht auch in der Leiharbeit. Die Frau hatte deshalb versucht, den Lohnunterschied von mehr als 4 Euro einzuklagen. Doch ohne Erfolg. Denn das Bundesarbeitsgericht erklärte, vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit darf in der Leiharbeit abgewichen werden. Und zwar dann, wenn dieser schlechtere Lohn in einem Tarifvertrag geregelt ist. So sieht es eine Lücke im Europarecht vor, die Deutschland nutzt. Und das war auch hier der Fall. Das Leiharbeitsunternehmen muss der Frau aus Bayern deshalb nur den Tariflohn von etwa 9 Euro zahlen und nicht das, was die Stammbeschäftigten bei H&M bekamen, so der Richter am Bundesarbeitsgericht Rüdiger Link.
Die beklagte Arbeitgeberin war daher nur verpflichtet, die tarifliche Vergütung zu zahlen. Ansprüche auf ein sogenanntes Equal Pay, das heißt auf ein Entgelt in Höhe des Verdienstes vergleichbarer Stammarbeitnehmer beim Entleiher, sind hierdurch wirksam ausgeschlossen worden.
Bei ihrer Entscheidung mussten die Richterinnen und Richter heute auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs berücksichtigen. Der hatte gesagt, dass Leihbeschäftigte zwar schlechter bezahlt werden dürfen, aber nur, wenn sie dafür einen Ausgleich bekommen, also beispielsweise deutlich mehr Urlaub. Das Bundesarbeitsgericht musste vor allem klären, ob Leihbeschäftigte in Deutschland diesen Ausgleich schon bekommen. Ja, sagten die Richterinnen und Richter. Anders als in anderen EU-Ländern werden Leiharbeiter in Deutschland nämlich in der Zeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen bezahlt, also auch wenn sie frei haben. Diese Bezahlung in einsatzfreien Zeiten sei genug, um den schlechteren Lohn auszugleichen. Die Entscheidung wirkt deshalb über den Einzelfall hinaus. Andere Leihbeschäftigte dürften nun ebenso schlechte Chancen haben, einen höheren Lohn einzuklagen. Für die Arbeitgeber ein gutes Urteil, sagt Martin Dreyer vom Interessenverband der deutschen Zeitarbeitsunternehmen IGZ.
Das Bundesarbeitsgericht hat heute mit seiner Entscheidung die Tarifautonomie in der Zeitarbeit gestärkt. Das begrüßen wir natürlich. Wir wollen diese Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften fortsetzen.
Kein Wunder. Schließlich sind es diese Tarifverträge, die den Arbeitgebern in der Leiharbeit überhaupt ermöglichen, vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit abzuweichen, also schlechter zu zahlen. Die Tarifbindung ist deshalb mit 98% so hoch wie nirgendwo sonst.
Und jetzt kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Die kann so gefährlich sein wie ein Atomkrieg oder wie Pandemien. Davor warnen Forscher und Unternehmen jetzt erneut. Das ist nämlich ein Zitat. In einem Aufruf der US-Nichtregierungsorganisation Center of AI Safety schreiben die Kolleginnen und Kollegen aus der Forschungsredaktion, oder darüber haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Forschungsredaktion gerade berichtet. Uns interessiert daran, was wirtschaftlich dahinter steckt. Denn schließlich haben neben hochdekorierten Forschern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DeepMind unterschrieben. Das ist die künstliche Intelligenz-Tochter von Google und Mitarbeiter von OpenAI. Das ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Und interessanterweise haben auch deren Chefs unterschrieben, also zum Beispiel auch Sam Altman von OpenAI. Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Daniel Saurenz. Er ist Analyst bei Feingold Research. Ich wollte von ihm wissen, wenn da die ganz großen Unternehmen der künstlichen Intelligenz davor warnen, was sie selbst tun, welches Eigeninteresse steckt dann dahinter?
Ja, man muss erstmal vorsichtig sein, wenn Firmenlenker oder diejenigen, die in Verantwortung stehen, warnen und gleichzeitig ein Geschäftsmodell haben, dann mag das aus altruistischen Motiven geschehen können, aber es kann auch hartes Geschäftsinteresse dahinter stehen und das muss man erstmal differenzieren. Im Falle von KI ist es so, dass zum Beispiel Herr Altman von OpenAI momentan auch in Europa unterwegs ist und auch in anderen Teilen der Welt, um für eine möglichst sanfte Regulierung zu werben. Und es kommt natürlich gut an nach draußen, wenn man vermeintlich progressiv scheint und zum Ausdruck bringt, hey, wir haben das Problem erkannt und wir sehen die Risiken dahinter. Und liebe Regulierer, bleibt doch entspannt, wir kümmern uns da schon selber, wir merken selber, wo die Risiken sind. Und wir wissen doch am besten, wie man die Risiken angehen kann und wie man sie möglicherweise ausschaltet. Also vertraut uns mal. Das könnte dahinter stecken.
Der Kollege Piotr Heller aus der Forschungsredaktion, der hat vorher auch in diese Richtung gedeutet, indem er sagt, sie warnen vor hypothetischen Horrorszenarien, um abzulenken von den ganz konkreten Risiken ihrer KI-Produkte. Würden Sie da mitgehen?
Ja, ich meine, der Chefentwickler von Meta hat ja im Grunde gesagt, wortwörtlich sogar, dass die KI im Moment noch nicht mal auf Hundeniveau ist und dass sie erstmal auf Menschenniveau gehoben werden müsse und dass diese Warnungen im Grunde in weit, weit entfernter Zukunft erst zum Tragen kämen oder überhaupt zum Tragen kämen, kommen könnten, so muss man sagen. Er hat sich diesen Warnungen auch nicht angeschlossen in diesem Sinne. Ohnehin ist es ja so, dass man sagen kann, ja, das KI-Thema ist gerade sehr gehypt. Man hat auch das Gefühl, es ist jetzt seit 3 oder 4 Monaten erst so richtig aufgepoppt. Dabei gibt es KI schon sehr viel länger. Es wird ja auch in Deutschland eingesetzt, Stichwort Schufa. Die arbeiten seit Ewigkeiten mit KI und das kennt man dort auch. Und da sind auch die Risiken evident, die damit einhergehen, Stichwort Diskriminierung. Ja, und die großen Verantwortlichen aus dem Silicon Valley versuchen eben jetzt, das einzufangen und das Ganze in ihre Richtung zu lenken. Also ich würde auch sagen, da werden auch eigene Interessen natürlich verfolgt. Und das sind auch nicht die kleinen, nerdigen Entwickler, sondern knallharte Lobbyisten mittlerweile.
Und auffällig ist eben, die kleinen, nerdigen Entwickler, die dann eher bei kleineren Start-ups sitzen, die haben nicht mit unterschrieben und die sehen diese kritischen KI-Aufrufe teilweise selber kritisch, weil sie sagen, naja, im Endeffekt die großen Player, die kommen auch mit ein bisschen Regulierung zurecht, aber wir werden damit klein gemacht. Sehen Sie das auch irgendwie, dass die großen Firmen damit versuchen, die Startups klein zu halten?
Ja, die großen Firmen haben entsprechende Rechtsabteilungen, sie haben auch entsprechende Lobbyisten, die vorausgehen und sie haben natürlich auch einen Plan. Das heißt, die überlegen sich ja vorher schon, wenn sie auf die entsprechenden Entscheider in der Politik treffen, sei es EU-Parlament oder sei es auch in den USA oder mitunter auch in Asien, was sie denen erzählen und was sie denen auch genau erzählen wollen und welchen Teil der Wahrheit sie möglicherweise weglassen. Was dann am Ende natürlich dazu führen soll, dass die Regulierung genau in die Richtung geht, die einem dann zu Pass kommt und mit der ich natürlich mein Geschäftsmodell dann im Endeffekt nicht beschränke, weil so kommt es ja im Moment daher, dass man denkt, oh, die regulieren ihr eigenes Geschäftsmodell und die gehen da einen Schritt zurück. Nein, das tun sie nicht. Sie versuchen es in die Bahnen zu lenken, die ihnen zu Pass kommen. Mit Horrorszenarien, das wissen wir, damit lässt sich mitunter auch gut Politik machen. Es gibt schon Filme aus den 1970er Jahren, in denen die mittlerweile wieder Kultstatus erlangen, in denen Supercomputer aufeinander losgehen mit sowas Ähnlichem wie KI. Und diese Horrorszenarien, die werden im Grunde genommen auch jetzt wieder aufs Tablett gepackt. Dafür ist es noch sehr, sehr viel zu früh, wenn man sich anguckt, was diese KIs können und was sie auch in absehbarer Zeit können. Und ich möchte es auch mal in einen Vergleich geben. Wir haben vor 10 oder 15 Jahren, auch damals von Elon Musk zum Beispiel, gehört, dass vielleicht jetzt, also 10 oder 15 Jahre später, keine Taxis mehr fahren würden, dass viele Autos schon autonom unterwegs sein könnten, dass sehr viele Arbeitsplätze dort wegfallen würden. Fakt ist, die Versprechung und auch die Horrorszenarien sind nicht eingetreten. Und da wurde sehr viel auch prognostiziert, das gar nicht eintrat. Und Horrorszenarien helfen da auch in dem Sinne nicht weiter, außer ich möchte damit ein Ziel verfolgen.
Schön, dass Sie Elon Musk aufgebracht haben, denn der erste Alarmruf, den hat er ja im Wesentlichen mit vorangetrieben im März. Da hat er ja unter anderem angeregt, ein Moratorium im Bereich der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Und kurz danach hat er dann verkündet, oh, jetzt forschen wir hier ganz groß mit und entwickeln Dinge im Bereich der künstlichen Intelligenz mit. Auch das eine eigennützige Aktion?
Also bei Elon Musk ist natürlich jeder Tweet und jede Äußerung mit doppelter Vorsicht zu genießen. Ein Moratorium bei der Entwicklung von KI muss man sich auch etwas kurios vorstellen. Wie würde Elon Musk sich das vorstellen? Die Chinesen und alle anderen Asiaten sollen bitte aufhören zu forschen und die Regierungen dort ihre Bestrebungen einstellen, damit ein US-Konzern sozusagen Schritt hält und die anderen US-Konzerne sagen können, wir gucken jetzt mal, wie wir auf Linie kommen und wie es uns am besten passt. Und wir fixieren quasi unsere Vorgehensweise und unser Geschäftsmodell. Das ist doch extrem unrealistisch. Das war eher Lobbyismus, kann man auch wieder sagen, und auch mal aus meiner Sicht nicht ganz ernst zu nehmen.
Lobbyismus, um was zu erreichen?
Na, Lobbyismus, um zu erreichen, dass man sich eben bestmöglich positionieren kann. Denn wenn man das mal wieder auch sich dahingehend anschaut, was im Moment passiert mit den Besuchen bei den EU-Parlamentariern und bei vielen Regierungen, wenn Verantwortliche von KI-Firmen unterwegs sind und eben sagen, wir haben da ein Papier ja schon mal entwickelt, das ist von sehr vielen unterschrieben worden und wir weisen auf die Risiken hin. Ein Papier, das ist im Grunde ja wirkungs- und aussagelos ist. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner und man schreibt dort im Endeffekt rein, es wäre schön, wenn die schlimmen Sachen nicht eintreten. Das kann jeder unterschreiben, das tut auch niemandem weh, aber das hat wenig rechtliche Relevanz. Und wenig rechtliche Relevanz ist im Grunde genommen ja sehr gut, wenn ich sage, ich mache das schon alles selber und ich kümmere mich um den vermeintlichen Regulierungsweg selbst. Man kann das vergleichen mit einer Bank, die sagen würde, ach, liebe Leute, lasst uns mit der Compliance doch mal alleine. Wir gucken schon selbst, wie wir das hinkriegen und vertraut uns mal. Ja, das machen wir Banken schon unter uns aus. So kann man sich das vorstellen.
Sagt Daniel Saurenz, Analyst im Bereich Technologiekonzerne und künstliche Intelligenz bei Feingold Research. Danke, Herr Saurenz, für die Einordnung.
Sehr gerne.
Und damit leiten wir langsam schon zur Börse über. Die deutschen Unternehmen im DAX, die verteilen in diesem Jahr 9% mehr Dividenden als vergangenes Jahr. Damit kann man gute Renditen machen. Ist es also sinnvoll, sich vor allem Aktien auszusuchen, bei denen es große Dividenden gibt? Volker Hirt.
Grundsätzlich ja, sagt Jürgen Pieper, Analyst des Bankhauses Metzler.
Es ist schlau, ja, es ist eine gute Strategie. Warum? Weil es sind ja in der Regel die besseren Unternehmen, die zahlungskräftig sind und die Dividende ausschütten können. Und das deutsche Modell ist einmal im Jahr eine Dividende und das können dann eben 5, 6, 7% sein. Also durchaus willkommenes, gutes Geld.
Höher ist die Dividendenrendite zum Beispiel in der Automobilindustrie. Bei BMW sind es in diesem Jahr 8,1%. Mercedes verteilt bezogen auf den Aktienkurs 7,3%. Sind also Autowerte besonders interessant? Jürgen Pieper sagt ja mit Einschränkungen. Schließlich ist zum Beispiel der Markt in China für deutsche Autohersteller schwer eingebrochen. Kaufen, liegen lassen und dann mal schauen ist nicht die richtige Strategie. Denn es gibt nun mal viele Unternehmen, die bei ihrer hohen Dividende bleiben, aber der Kurs gibt kräftig nach. Dann rutscht die Investition im schlechten Fall sogar ins Minus. Es gäbe nun mal Unternehmen, die gar nicht in der Lage sind, hohe Dividenden auszuschütten. Trotzdem müssten diese Unternehmen nicht uninteressant sein, meint Matthias Beil von der Sutor Bank.
Wir haben letztendlich Zukunftsinvestitionen für Blockchain, für KI, die enorm sind. Unternehmen müssen dafür auch investieren. Deshalb ist es auch vernünftig, nicht zu hohe Quoten auszuschütten.
Zurückhaltung bei der Dividendenpolitik als Investition für die Zukunft. Die amerikanischen Giganten haben es vorgemacht. Amazon, Apple, Alphabet zum Beispiel. Wenig Dividende, aber immer investiert. Die Folge für Anleger waren enorme Kursgewinne. Die weniger geschulten Anleger hierzulande sollten unter anderem weiter auf hohe Renditen durch Dividenden achten. Jürgen Pieper meint, die Ausschüttungen werden hoch bleiben. Aber wie bei allen Investitionen gelte auch hier, die Mischung macht's. Wer nur auf den einfachen Gewinn durch Dividenden schielt, mache es sich zu einfach.
Und damit sind wir bei Claudia Werle, damit sind wir an der Börse in Frankfurt. Frau Werle, ganz zu Beginn der Sendung haben wir schon über die Inflation gehört, dass die Preise hoch bleiben, aber nicht mehr so stark steigen. Wie hat das den DAX bewegt?
Ja, das ist zunächst mal eine gute Nachricht, dass die Inflation zurückgeht, heißt aber nicht, dass alles in Ordnung ist, denn die Inflationsrate mit voraussichtlich 6,1% liegt ja immer noch weit über dem Niveau, das beispielsweise die Notenbanker als angemessen ansehen und von daher ist auch mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen. Der DAX ist wirklich deutlich im Minus, minus 1,7% aktuell. Der steht jetzt bei 15.644 Punkten, was wirklich auf die Stimmung drückt. Das sind neue Konjunkturdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum dort schwächer als gedacht und das hat mehrere Gründe. Es gibt beispielsweise nach wie vor Probleme auf dem Immobilienmarkt. Die Regierung in Peking ist auch zögerlicher, wenn es um Infrastrukturausgaben geht. Das alles vor dem Hintergrund, dass China ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und was nun die größte Volkswirtschaft der Welt betrifft, also die USA, in Sachen Schuldenstreit haben Demokraten und Republikaner zwar einen Kompromiss gefunden, aber die Vorschläge sind noch nicht durch alle Instanzen und bis dieser Deal wirklich abgeschlossen ist, hängt das wie so ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten, dass die USA bald zahlungsunfähig werden könnte.
Dann lenken wir den Blick zurück nach Deutschland. VW und BMW, die holen bei E-Autos auf. Haben die Anleger das belohnt?
Zumindest jetzt am Nachmittag gehen die Kursverluste quer durch alle Branchen. Auch Autoaktien werden verkauft. Insgesamt gesehen ist das natürlich eine gute Nachricht für die Konzerne, denn die Konkurrenz ist groß. Die deutschen Hersteller stehen ja gerade in China unter gewaltigem Druck. Das ist einer der ganz großen, wichtigen Absatzmärkte. Dort holt die Konkurrenz auf. Die E-Autos sind inzwischen erfolgreicher als die Hersteller aus dem Westen. Und von daher, ja, das ist eine gute Nachricht. Es gibt noch eine gute Nachricht, vor allem für VW. Die Lieferschwierigkeiten von Teilen und Vorprodukten, die werden so langsam weniger. Und das hat zur Folge, dass die Lieferzeiten für neue Fahrzeuge deutlich kürzer werden.
Und dann sind noch viele Versicherungen im Plus. Woran liegt das?
Am Morgen hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft recht positive Daten zu den Unwetterschäden des vergangenen Jahres veröffentlicht. Und das ist der Grund, weshalb Versicherungen zumindest lange Zeit heute im Plus waren. Aktien der Münchner Rückversicherung sind es immer noch leicht.
Dafür ist der Euro etwas schwächer.
Deutlich schwächer sogar. Er wird mit einem Dollar 0,653 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,44 auf 2,31% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag 1.972,48 Dollar gezahlt werden.
Danke an Claudia Werle nach Frankfurt. Das Goethe-Institut, das muss in Russland seine Arbeit einschränken. Über diese erneute Eskalation berichtet Kultur heute gleich mit Maja Elmenreich. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.